SRF 2 Kultur.
Böcke reiten. Gabelfahren. Unzuchttanze. Adlersklauen. Bärentatzen. Löwenmähen. Teufelslarven sind zu schauen.
Wer einmal im Traum über die Erde geschwebt ist und die Länder mit Städten und Wäldern tief unter sich gesehen hat, der hat eine entfernte Vorstellung von dieser unbegreiflichen Herrlichkeit. Es war eine Traumwelt der Fantasie, die hier lebendig vor mir lag.
Der Blocksberg, weit weg, irgendwo im Reich der Fantasie, inspiriert Dichter und Literaten seit Jahrhunderten. Doch den Blocksberg gibt es ganz real. Es ist der Brocken in Norddeutschland. Einst verbrannten an seinem Fuße Hexen auf den Scheiterhaufen. Dann nutzte die deutsche Politik ihn für ihre Geisterjagd. Und heute?
Hitzige Hexen und kalter Krieg. Eine Annäherung an den Brocken. Sie hören die Passage auf SRF 2 Kultur. Eine Sendung von Noemi Gradwohl.
Der Brocken, knapp 600 Kilometer, liegt er von der Schweizer Grenze entfernt. Mitten im Harz in Sachsen-Anhalt. Wenn ich ihn zu Fuß erreichen möchte, so bräuchte ich laut Google Maps 122 Stunden. Doch es ist nicht nur die Distanz, die mich abhält. Vor ein paar Tagen sind auf dem Gipfel in einer Nacht 16 Zentimeter Neuschnee gefallen. Es ist eisig kalt. Auch der Aufstieg ist nicht leicht. Wohl der, die einen Hexenbesen hätte. Ich gehöre nicht dazu. Und doch, auch ich kann durch die Luft reisen. Mein Zauberstab ist das Telefon, mein Besen das Internet. Und los geht's zum Brocken. Mit einer Zahlenkombination nehme ich Kurs auf den Berg.
Schöner Parkrat, guten Tag.
Guten Tag, hier ist Noemi Gradwohl. Wir sollten eigentlich mit dem Herrn Knolle sprechen.
Ja, sehr schön, dann verbinde ich Sie jetzt.
Friedhard Knolle, ein guter Name für den Pressesprecher der Nationalparkverwaltung Harz.
Knolle.
Als Geologe ist er unser Mann, um uns den Brocken vorzustellen.
Also der Brocken ist ein Granitmassiv. Er besteht aus dem geologischen Stein Granit. Sie haben auch in der Schweiz sehr viele Granite und granitartige Gesteine. Er ist 300 Millionen Jahre alt. Er ist entstanden in einer Gebirgsbildungszeit, tief versenkt und dann vor 80 Millionen Jahren wieder in die Höhe gehoben worden. Und dieses in die Höhe heben, übrigens durch die Plattentektonik, wie der Geologe sagt, das ist ein Betrag von mehreren Kilometern passiert. Das heißt, der Brocken ist um mehrere Kilometer in die Höhe gehoben worden mit dem umgebenden Gebirge, das wir heute den Harz nennen. Und er hat dann der Erosion einen starken Widerstand entgegengesetzt. Und das ist der Grund, warum der Harz heute von 300, 400, 500 Metern in den Harzvorländern bis auf 1100 Meter ansteigt, auf wenigen Kilometern. Sie müssen also schon ganz schön kurbeln, um auf diese Höhe zu kommen.
Es war also ein guter Entscheid, erstmal mit dem Telefon anzureisen. Obwohl, die Landschaft klingt verlockend.
Man kann sagen, dass 6 verschiedene Vegetationseinheiten auf kürzester Zeit existieren. Das heißt, sie kommen von der norddeutschen Tiefebene. Sie sind dann in dem relativ wärmeliebenden Bereich der Eichen, Buchen, Wälder bei so 300, 400 Metern. Dann kommen die höheren Buchenwälder. Das geht dann hoch in den Montanenbereich und dann bis auf die Baumgrenze. Wir haben am Brocken eine Baumgrenze erreicht bei 1100 Metern. Einziger Teil Norddeutschlands, in dem keine geschlossenen Wälder stehen. Das haben sie ja in den Alpen an vielen Stellen, aber bei uns in Norddeutschland gibt es nur eine einzige Stelle, nämlich der Brocken.
1141 Meter hoch ist der Brocken. Aus Schweizer Sicht, die wir an die Riesen der Alpen gewöhnt sind, ist das ein kümmerlicher Zwerg. Und das soll ein Berg sein?
Das geht so zusammen, dass das natürlich für einen, der die Alpen gewohnt ist, wie Sie als Schweizer, eine lächerliche Höhe ist. Aber für uns Norddeutsche, die wir eher so auf flaches Land geprägt sind, denken Sie an die norddeutsche Tiefebene zwischen Brocken und Hamburg. Für uns ist das ein hoher Berg. Und wenn Sie von allen Himmelsrichtungen auf den Harz zufahren, dann steigt der Harz ja auch wie eine Mauer aus dem Flachland auf. Insofern ist Höhe immer relativ. Ja, sie misst sich nicht unbedingt in Metern, sondern in der, sagen wir mal, in der Steilheit des Anstieges aus dem Vorland.
Die Wertung liegt also im Auge der Betrachterin. Und weil wir nur das innere Auge zur Verfügung haben, lassen wir Heinrich Heine für uns sprechen. Er war vor Ort und vom Brocken beeindruckt.
Der Berg hat auch so etwas Deutsch-Ruhiges, Verständiges, Tolerantes. Eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn solch ein Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er wohl noch etwas mehr sehen als wir Zwerge, die wir mit unseren blöden Äuglein auf ihm herumklettern. Viele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse.
Philiströs, beschränkt, borniert, bürgerlich, kleinkariert, vernagelt.
Und Claudius sang, der Blocksberg ist der lange Herr Philister. Aber das ist Irrtum. Durch seinen Kahlkopf, den er zuweilen mit einer weißen Nebelkappe bedeckt, gibt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität, aber, wie bei manchen anderen großen Deutschen, geschieht es aus purer Ironie.
Viel Poesie für ein Stück Fels. Der Brocken, der Name passt. In der Schweiz hätten wir ihm auch Mocken sagen können. Hans-Jörg Uther, seines Zeichens Literaturwissenschaftler und Volkskundler aus Göttingen und Leiter der Enzyklopädie des Märchens, ist dem Namen nachgegangen.
Also der Ursprung des Namens dürfte im Dunkel liegen. Genau weiß man das nicht, ob jetzt Brocken von Broke kommt, was so mit Moor- und Sumpflandschaft in Verbindung gebracht worden ist, oder ob Brocken mit Brechen zusammenhängt, dass man sagt, da liegen so viele Felsblöcke auf der Spitze des Brockens herum und die sind zerbrochen, dass der Name daher kommt. Und es gibt noch verschiedene andere Erklärungen, die dann gedeutet worden sind. Und zwar eben so wie diese vorher genannten auf volksetymologische Weise. Man weiß nicht genau, warum.
Sumpfig ist's und voller Granitlingen. Der Brocken mit seiner Natur ist das eine Gesicht des Berges. Des Nachts jedoch, wenn die Realität sich schlafen legt, zeigt er ein ganz anderes Gesicht.
Auf dem Harzgebirge gibt es einen hohen, hohen Berg, der über alle Berge weit hinweg sieht. Er heißt der Brocken. Wenn man aber von den Zaubereien und Hexentaten, die auf und an ihm vorgehen und vorgegangen sind, spricht, so heißt er auch wohl der Blocksberg.
Ob Block wie Klotz dabei auf ein altes Wort für Hexe zurückgeht?
Ja, Blocksberg kann man als Name eigentlich auch nicht erklären, sondern der Blocksberg ist eine Bezeichnung, die in einem Titel eines Werkes vorkommt, das Johannes Praetorius im 17. Jahrhundert geschaffen hat, nämlich Blockesberges Verrichtung. Das heißt also so viel wie, was auf dem Blocksberg geschieht. Also Verrichtung ist sowas wie Darstellung. Und da hat dieser Johannes Praetorius, der eigentlich Hans Schulze heißt, zusammengetragen, was man alles über diesen Brocken weiß, über die Zusammenkünfte der Hexen, über die Beschreibung des Brockens. Und dieses Kompendium hat ungemein nachgewirkt, während man eben heute weiß, dass Praetorius natürlich nicht der Erfinder dieser Beschreibungen gewesen ist, sondern er selber hat auch schon ältere Quellen des 16. Jahrhunderts und des frühen 17. Jahrhunderts ausgeschöpft.
Die Hexen, sie halten ihren Konvent auf dem Brocken, ihre Versammlungen und Zusammenkünfte. Das schreibt auch die kuriöse Untersuchung 1702.
Wollen sich aber die Hexen zu solchen Konvente einstellen, so müssen sie vorhero unterschiedene Charakteres, Zirkul und andere Gaukeleien machen. Sie müssen sich auch schmieren und dabei gewisser Worte sich bedienen. Die Salbe, damit sie sich beschmieren, ist aus wunderseltsamen Sachen pariert. Meistens aber von ermordeten Kinderfetten, mit welcher Salbe sie entweder einen Stecken, Besen oder sonst was, darauf sie reiten will, beschmieret.
Warum aber treffen sich die Hexen ausgerechnet auf dem Brocken? Aus den gleichen Gründen, die auch mich momentan davon abhalten, den Brocken zu besuchen. Man kam damals nur schwierig dort hinauf.
Genau, man weiß nicht genau, die ersten Besteigungen, also dass jemand den Brocken bestiegen hat, das ist eben im Spätmittelalter der Fall gewesen. Es gibt, glaube ich, aus dem 15. Jahrhundert eine Beschreibung, dass jemand den Brocken bestiegen hat. Und das Faszinosum des Berges ist im Grunde genommen auch erst eine spätere Erscheinung. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, dann gab es ja in früherer Zeit viele Adelsreisende, die Europa bereist haben, gewissermaßen als Bildungsreise. Und der Weg führte immer auch in die Schweiz. Man musste also dieses alpine Gebiet gesehen haben, diese Gletscher, und kehrte dann mit vielen Eindrücken nach Hause zurück. Und wenn man jetzt nach Norden fuhr, da war eben kein Berg. Es war also in Norddeutschland dann der Brocken. Und weil das so war, hat man dann den Brocken in Verbindung gebracht, frühzeitig schon, das heißt im 16. Jahrhundert, damit, dass dort also Berggeister sind, dass dort die Hexen und die Teufel wohnen. Und das wiederum führt ja auf ältere Vorstellungen zurück, weil man eben Berge immer ansah als Berge, die wegen ihrer Höhe von Geistwesen bewohnt werden. Denken Sie an den Olymp der Griechen. Und in diesem Zusammenhang hat man so ein Pandämonium geschaffen, wo alle Geistwesen sich dann auf diesem Berg Brocken versammelten.
Das Instrumententum, das der Teufel zu dieser Fuhre gebraucht, ist bisweilen die Figur eines Bocks, Ochsen oder anderen Tieres. Der Ort, da er sie hinführet, ist der Brockelsberg, auf welchen er alle Hexen, die er im ganzen Deutschlande hat, versammelt.
Ganz schön grauslich, was sich da oben abgespielt haben soll. Von solchen Vorstellungen nährte sich auch die Hexenpanik, die Europa einige Zeit davor schon erfasst hatte.
Also wir müssen uns jetzt mal zurückversetzen, einige Jahrhunderte zuvor. Da gab es im Jahr 1486 eine Schrift eines Dominikaners, der heißt Heinrich Kramer oder mit lateinischem Namen Institoris. Der hat den Malleus Maleficarum zusammengestellt, auf Deutsch Hexenhammer. Und dieses Buch beschrieb, wie Hexen aussehen, was Hexen alles bewirken, was für bösartige Wesen das sind und wie man sie auf die Probe stellen muss, wie man sie foltern muss, damit sie eben Geständnisse ablegen, dass sie mit dem Teufel eine Liebschaft eingegangen sind. Und das war im Grunde genommen der Beginn dazu, zu einer Verfolgung von bestimmten Frauen, die also dann diffamiert wurden, angeklagt wurden und als Hexen beschrieben worden sind.
Auch am Fuße des Hexenberges aller Hexenberge, des Brockens.
Im Zusammenhang damit, mit diesen Hexenverbrennungen, da kamen natürlich dann auch Gerüchte auf, dass eben diese Hexen tatsächlich real sind und dass die sich versammeln. Und dazu ist dann der Brocken auserkoren worden.
Man hat Frauen angeklagt, an geheimen Versammlungen teilzunehmen am Hexensabbat. Wer unter Verdacht gerät, der ist des Todes, denn die Zauberinnen und Hexen werden so lange gefoltert, bis sie alles gestehen, was die Ankläger hören wollen. Erstmals 1540 wird der Hexenflug auf den Blocksberg gestanden. Ich finde die entsprechende Prozessakte in einem Film im Internet. Das Dokument liegt im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Wernigerode. Archivdirektor Jörg Brückner liest sie vor.
Anno 1540, die Pflegen in Walpurgennacht auf den Brocken zu fahren, setzen Siebe auf die Köpfe und haben hölzern Büchsen in den Händen und bringen solch durch Teufelsgespenst zu Wege.
Der Brocken wird zum Hexentanzplatz, zu dem Ort, an dem sich die Angeklagten mit dem Teufel treffen, um sich mit ihm zu vereinigen. Noch eine andere Brockenhexe finde ich. Margarete Hillebrand aus Wildemann, gut 30 Kilometer vom Brocken entfernt. Sie war das erste Opfer der Goslarer Hexenprozesse. Ihre tragische Geschichte ist in den Stadtbüchern festgehalten. Angeklagt wurde sie als Zauberin, sagt Stadtarchivar Ulrich Albers, und dann aufs Grausamste gefoltert.
Und sie hat unter dieser Folter natürlich im Grunde alles gestanden, was man ihr vorgeworfen hat. Das war im Wesentlichen also Zauberei, dass sie auf dem Brocken mit dem Teufel gewesen ist, dass sie auf einen Besen geritten ist. Also alles diese Klischees, die man eben mit Hexen und Hexenverbrennung auch verbindet.
Klischees, die die Ankläger hören wollten. Am 24. September 1588 wird Margarete Hillebrand für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diese beiden Schicksale sind stellvertretend für Hunderte von mehrheitlich Frauen, die um den Brocken, aber auch in ganz Westeuropa ihr Leben verlieren. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts klingt der Wahn langsam ab. An das nächtliche Treiben auf dem Brocken erinnern jedoch noch immer Orts- und Flurbezeichnungen. Da gibt es einen Hexenaltar und eine Teufelskanzel. Doch die Chronologie täuscht, stellt Volkskundler Hans-Jörg Uther klar.
Man hat diese Namen erst später in die Welt gesetzt. Vor allen Dingen das 19. Jahrhundert war sehr erfindungsreich und hat dann alle möglichen Plätze da als Teufelsloch oder Hexentanzplatz und sonst wie bezeichnet. Diese Bezeichnungen gehen frühestens ins 18. Jahrhundert zurück, sind also im Grunde genommen Erfindungen der neueren Zeit. Und es ist also so gewesen, dass zunächst eine ganz nüchterne Beschreibung da war, eine topografische Beschreibung. Da gibt es einen Berg und der ist sehr hoch. Und später wurden dann solche Geschichten angereichert durch kleine Erzählungen. Man kann auch sagen Fabeleien und eben auch so kleine Geschichten von Geistern, die dort hausen sollten, um das Ganze eben auch wirklich plastisch zu machen.
Liebe Mutter, heute Nacht heulte Regen und Wind. Ist heute der 1. Mai, liebes Kind? Liebe Mutter, es donnerte auf dem Brocken droben. Liebes Kind, es waren die Hexen oben. Liebe Mutter, ich möchte keine Hexen sehen. Liebes Kind, es ist wohl schon oft geschehen. Liebe Mutter, obwohl im Dorf Hexen sind? Sie sind dir wohl näher, mein liebes Kind. Liebe Mutter, worauf fliegen die Hexen zum Berg? Liebes Kind, auf dem Rauche von heißem Werk. Liebe Mutter, worauf reiten die Hexen zum Spiel? Liebes Kind, sie reiten auf einem Besenstiel. Liebe Mutter, ich sah gestern im Dorf viel Besen. Es sind doch viel Hexen auf dem Brocken gewesen. Liebe Mutter, es hat gestern im Schornstein geraucht. Liebes Kind, es hat einer das Werk gebraucht. Liebe Mutter, in der Nacht war dein Besen nicht zu Haus. Liebes Kind, so war er zum Blocksberg hinaus. Liebe Mutter, dein Bett war leer in der Nacht. Deine Mutter hat oben auf dem Blocksberg gewacht.
Zentral im ganzen Hexenglauben ist die Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai. Was hat die Mutter nur da oben gemacht?
Ein Junge hat eine Braut, die samt ihrer Mutter eine Hexe ist. In der Mainacht versteckt er sich unters Bett und sieht, wie die Weiber aufstehen und aus einem Topf ihre Stöcke mit einer Salbe bestreichen, indem sie dabei sprechen: Aber Hagen und Düne! Dann ziehen sie zum Fenster hinaus. Der Bursche will sehen, wo sie bleiben, macht's auch so wie sie, versieht sich aber und sagt: Dörr, Hagen und Düne. So muss er durch alle Hecken hindurch und kommt ganz zerrissen bei der Hexenversammlung an. Seine Geliebte sagt ihm, dass er nichts mitnehmen dürfe, als was man ihm gäbe. Es geht lustig her, sie tanzen und trinken Wein und der Bursche bekommt ein Weinglas mit goldenem Fuß. Das steckt er ein. Als alles vorbei ist, erhält jedes ein Tier zum Nachhausereiten. Der Junge kriegt ein jähriges Kalb und es wird ihm gesagt, was auch geschieht, er darf unterwegs beileibe nicht sprechen. Sie kommen an einen großen Fluss. Das Kalb springt in einem Satze hinüber. Da sagt der Junge erstaunt und verwundert: Das war ein Sprung für ein jährig Kalb. Im selben Augenblick fällt er zur Erde und bleibt ganz betäubt liegen. Das Weinglas in seiner Tasche ist zum Pferdefuß geworden. Er muss 2 Jahre wandern, ehe er wieder in seine Heimat kommt.
Der Mond scheint voll und klar, taucht die Welt in bleiches Licht, Nebel sonderbar, verschleiern Sein und Sinne, magisch strahlt der Ort, zieht uns an mit seiner Macht. Ich muss fort, es ist Walpurgisnacht.
Der Hexenritt auf dem Besen, die Luftreise, ist für Brockensagen typisch geworden, erklärt mir Sagenforscher Hans-Jörg Uther.
Ja, warum im Harz? Weil der Harz eben als Berg eben sich wunderbar dafür eignet und weil man von da aus ganz weit reisen kann. Die Luftreisen ist ja so ein Motiv, was interkulturell ist, sage ich jetzt mal. Es gibt den fliegenden Teppich in orientalischen Geschichten und wir haben eben die Reise auf dem Besen und die wird eben in Verbindung gebracht mit der Hexe als der Zaunreiterin, der Hagazusa, wie es althochdeutsch heißt, und dieser Begriff Hexe ist ja auch relativ neu. Also im 16. Jahrhundert hat man dann von Hexen gesprochen und diese Bezeichnungen sind ja eben erst dann im Schwange gewesen, als man überhaupt eine Literatur darum herum geschaffen hat, musste man diese Wesen ja bezeichnen. Und das war natürlich wunderbar für die Theologen des 16. Jahrhunderts, dass sie nun nicht nur einen bösen Mann hatten, sondern auch noch eine böse Frau zugleich.
Nicht nur die Kirche hat die Hexe für ihre Zwecke eingespannt.
Das bot dann zugleich Gelegenheit zu weiteren Diffamierungen, dass man eben sagen könnte, diese Luftreise, die geschieht auf einem Besen. Sie müssen das mal vorstellen, Baldwin Green oder andere Künstler, die dann im 16. Jahrhundert so etwas uns grafisch hinterlassen haben. Da konnte man dann erstens mal nackte Frauen darstellen. Das konnte man ja nur praktisch bei religiösen Bildern. Und jetzt konnte man das bei den Hexen machen, weil das ja verachtenswerte Wesen waren. Sonst war Nacktheit ja kein Thema. Man durfte das nicht darstellen. Und das war wunderbare Gelegenheit für die Künstler, dann einmal die Nacktheit der Hexen zu zeigen und dann auch noch den Besen, der ja nun auch entsprechend dann eben eingeführt werden muss zum Reiten. Und das waren natürlich unheimlich erotische Momente, die man auf diese Weise darstellen konnte, ohne ins Gefängnis dafür zu müssen.
Rundherum Schelle, Feuer, rundherum in wildem Tanz, Kreisen, Körper, Geister, Blicke, Berührung, sich im Fluge.
Wollen wir doch einmal testen, wie flugtauglich die Hexen tatsächlich sind auf dem Brocken. Deswegen telefoniere ich mit dem Menschen, der es wissen muss, dem Diensthabenden in der Wetterwarte des Brockens.
Wetterwarte Brocken, Kinkeldey?
Ja, guten Tag, Herr Kinkeldey. Hier ist Noemi Gradwohl.
Ja, hallo, na?
Mark Kinkeldey ist der Gesuchte. Und von ihm will ich wissen, ob Hexen auf dem Brocken überhaupt herumfliegen können.
Wäre schon möglich. Natürlich muss man die wenigen windschwachen Tage abpassen. Ansonsten bei so einem Sturm ist es natürlich nicht möglich. Ne?
Mark Kinkeldey arbeitet seit 15 Jahren auf dem Brocken.
Also die Wetterstation steht ja direkt auf dem Gipfel. Der Brocken ist ja 1.341 Meter hoch. Und das Plateau ist baumfrei, denn wir haben hier oben so ein extremes Klima. Und auf diesem baumfreien Plateau steht so ein viereckiger, 20 Meter hoher Betonturm, der also mit Holz umkleidet ist. Und das Holz ist schwarz. In alle Himmelsrichtungen gibt es viele Fenster. Und direkt oben auf dem Turm sind dann noch verschiedene Messgeräte wie unsere Wetterhütte. Da ist ein Windmast mit einem Rädchen, was sich also dreht. Das kann also eigentlich jeder Besucher, der nun hier hochkommt und keinen Nebel hat, kann eigentlich schon von weiter weg die Wetterstation gut erkennen. Und ich befinde mich also vor Ort, schaue aus dem Fenster und sehe, wie typisch, Nebel.
Trübe Aussichten auf dem Brocken, wie mindestens 300 Mal im Jahr. Hat da der Wetterbeobachter noch den Durchblick?
Naja, was sehe ich? Also erstmal mit den 300 Nebeltagen ist richtig. Offiziell sind es ja genau 307 Nebeltage. Da sind wir also Spitzenreiter mit in Deutschland. Ich beobachte das praktisch per Auge. Also Nebel wird ja anhand von einer Sichtweite bestimmt. Alles, was unter 1000 Meter Sichtweite ist, ist Nebel. Und auf dem Brocken herrscht immer sehr dichter Bergnebel vor. Wir haben also so 10 Meter Sicht momentan.
10 Meter, dann eine weiße Wand. Wo, frage ich mich, stecken da nur die Hexen? Wäre der Nebel weg, dann sähe man allerhand.
Wir wissen, Braunschweig ist 50 Kilometer entfernt. Und wenn ich Braunschweig sehe, dann habe ich 50 Kilometer. Und nach Süden geht das wunderbar natürlich auch mit Bergen, mit dem Thüringer Wald. Der ist 120 Kilometer entfernt. Unser weitestes Sichtziel ist der Fichtelberg im Erzgebirge mit 230 Kilometern. So wird halt die Sicht bestimmt. Und ich kann Ihnen gleich noch was dazu sagen. Wenn wir also in alle Himmelsrichtungen eine super Sicht haben, über 100 Kilometer, dann können wir ein Gebiet überblicken, das hat eine Fläche von fast 44.000 Quadratkilometer. Und das ist die Fläche, also so groß wie die Schweiz.
Der Brocken, ein Berg der Extreme.
Wenn man sich die Landkarte anschaut, ist der Harz ja wie so ein kleines Bollwerk im norddeutschen Flachland. Ringsherum ist es platt. Und deshalb ist hier oben extremes Wetter. Wir haben Schneehöhen im Winter 1,5 bis 2, teilweise mal 3 Meter mittlere Schneehöhe. Das höchste waren 3,80 Meter. 3,80 Meter Schnee auf so einem kleinen Mittelgebirgsgipfel. Das war 1970. Dann haben wir sehr viel Wind. Wir sind der windigste Ort Deutschlands und Mitteleuropas. Da kommt also auch kein anderer Berg mit. Wir haben also gut 45 Stundenkilometer Mittelwind das ganze Jahr über hier oben. An über 100 Tagen im Jahr haben wir Orkanböen mit über 120 Stundenkilometer. Das höchste waren 263 Stundenkilometer. Das war also 1984. Unvorstellbar eigentlich. Na, und so setzt sich die Reihe eigentlich fort. Wir haben im Winter massive Eisablagerungen. Die entstehen einfach durch den Nebel. Der beinhaltet ja ganz kleine Wassertröpfchen und die sind unterkühlt. Und wenn diese kleinen Tropfen auf den Gegenstand treffen, dann wachsen die dort fest und wachsen dem Wind entgegen. Und es hat sicherlich der eine oder andere im Winter schon mal erlebt, dass also bei Nebel und Kälte denn auch überall sich kleine Eisablagerungen bilden. Und auf dem Brocken ist das so, das Eis wächst hier 20, 30 Zentimeter pro Tag. Und wir haben also hier Spitzen bis zu 3 Meter Eisablagerungen waagerecht am Gebäude und so weiter. Und das macht eigentlich den Brocken aus.
Und noch was begeistert Mark Kinkeldey den Wetterbeobachter, der bei seiner Arbeit wortwörtlich auf Wolken gebettet ist.
Naja, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja sehr viel Nebel und das ist einfach eine Wolke. Wenn Sie also von unten an den Himmel schauen, sehen Sie ja jetzt Wolken. So, und wir sind ja nun dementsprechend hoch und stecken als Berg in dieser Wolke drin. Wenn jetzt Gewitter ist bei Ihnen, die Blitze irgendwie, ich sag jetzt mal ganz einfach, von oben nach unten zucken sehen, habe ich die ja genau vor mir. Ich bin ja genau in Augenhöhe mit den Blitzen und man ist ja mitten in einem Gewitter drin hier. Wir sind ja mitten in der Wolke. Also manchmal ist einfach alles nur lila, der ganze Himmel ist lila, es knallt ja unheimlich. Wenn wir Nebel haben, sehen wir sowieso dabei nichts, ja, außer dass immer irgendwas hell aufflackert. Also es ist einfach eine ganz tolle Stimmung, kann man nur sagen.
Stimmungsvoll ist der Brocken durch und durch, auch bevor man auf dem Gipfel ankommt.
Naja, manchmal hat man das Gefühl, man sieht Hexen oder dergleichen. Also gerade im Nebel sehen ja diese alten, krüppeligen Bäume, die bei uns hier wachsen, sowieso schon wie eigene Gestalten aus. Und im Winter kommt das Ganze dazu, dass sich ja hier Eis ablagert. Und dann sehen die Bäume natürlich, da kann man sich jede Gestalt drunter vorstellen. Also jeder kann seine Fantasie einfließen lassen. Und dadurch sieht man natürlich auch irgendwelche Hexen oder Teufel.
Je höher man den Berg hinaufsteigt, desto kürzer, zwerghafter werden die Tannen. Sie scheinen immer mehr und mehr zusammenzuschrumpfen, bis nur Heidelbeer- und Rotbeersträuche und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen der Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar. Diese sind oft von erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich die bösen Geister einander zuwerfen in der Walpurgisnacht, wenn hier die Hexen auf Besenstielen und Mistgabeln einhergeritten kommen und die abenteuerlich verruchte Lust beginnt, wie die glaubhafte Amme es erzählt.
Das schreibt Heinrich Heine, als er 1824 als Student von Göttingen über den Brocken bis nach Ilsenburg wandert. Er erliegt der Faszination dieses Berges. Heine ist vom Brocken nachhaltig beeindruckt.
Nach diesem Geschäfte ging ich noch auf dem Brocken spazieren. Denn ganz dunkel wird es dort nie. Der Nebel war nicht stark und ich betrachtete die Umrisse der beiden Hügel, die man den Hexenaltar und die Teufelskanzel nennt. Ich schoss meine Pistolen ab, doch es gab kein Echo.
Als hätte es jemand gestohlen, verschluckt. Bereits 1715 stellt der deutsche Geograph Johannes Gottfried Gregorius auf dem Brocken dasselbe fest.
Wenn ein Gewehr auf dem Brocken abgefeuert wird, gibt es einen geringen Knall, ob es gleich stark geladen gewesen. Weil gegen dem Brocken nirgends eine gleiche Höhe zu finden, wider welche der Knall prallen und zurückgehen könnte. Daher gibt es auch auf demselben kein Echo oder einen Widerschall, wenngleich die Reisenden mit vollem Halse schreien, da man hergegen in niedrigen Gegenden dergleichen hin und wieder anzutreffen pfleget.
Solche Kuriositäten faszinieren Heine nur noch mehr. Ich kann ihn mir bestens vorstellen, wie er durch die Bäume geht und seine Gedanken schweifen lässt.
Als ich noch ein Knabe war, dachte ich an nichts als an Zauber- und Wundergeschichten. Und jede schöne Dame, die Straußfedern auf dem Kopfe trug, hielt ich für eine Elfenkönigin. Und bemerkte ich gar, dass die Schleppe ihres Kleides nass war, so hielt ich sie für eine Wassernixe. Jetzt denke ich anders, seit ich aus der Naturgeschichte weiß, dass jene symbolischen Federn von dem dümmsten Vogel herkommen und dass die Schleppe eines Damenkleides auf sehr natürliche Weise nass werden kann. Hätte ich mit jenen Knabenaugen die erwähnte junge Schöne in erwähnter Stellung auf dem Brocken gesehen, so würde ich sicher gedacht haben, das ist die Fee des Berges. Und sie hat eben den Zauber ausgesprochen, wodurch dort unten alles so wunderbar erscheint.
Der Blocksberg allerdings ist damals schon längst in der Literatur angekommen.
In der Tat, wenn man die obere Hälfte des Brockens besteigt, kann man sich nicht erwehren, an die ergötzlichen Blocksberg-Geschichten zu denken und besonders an die große mystische deutsche Nationaltragödie vom Doktor Faust. Mir war immer, als ob der Pferdefuß neben mir hinaufklettere und jemand humoristisch Atem schöpfe. Und ich glaube, auch Mephisto muss mit Mühe Atem holen, wenn er seinen Lieblingsberg ersteigt.
Es ist Johann Wolfgang von Goethe, der dem Brocken im Faust sein literarisches Denkmal setzt.
Wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Du musst des Felsens alte Rippen packen! Sonst stürzt sie dich hinab in dieser schlünde Gruft.
Über Ilsenstein lässt Goethe die Hexen anreisen. Faust und Mephisto kommen von den Orten Schierke und Elend her.
Aufgescheucht fliegen die Eulen, höre! Und durch die übertrümmerten Klüfte zischen und heulen die Lüfte. Hörst du Stimmen in der Höhe, in der Ferne, in der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang! Strömt ein wütender Zaubergesang!
Die Hexen zu dem Brocken ziehen, die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Doch sammelt sich der Große auf der Ruhe, die Arme sind oben auf, so ging es über Stein und Stock, es fragt die Hexen, es schlägt den Rock.
Goethe selber ist allerdings über Torfhaus angereist, um auf den Brocken zu steigen, damals im Dezember 1777. Es war ein überaus garstiger Winter. Und so schreibt er an Charlotte von Stein:
Wie ich gestern zum Torfhause kam, saß der Förster bei seinem Morgenschluck in Hemdsärmeln. Und diskursive redete ich vom Brocken, und er versicherte die Unmöglichkeit, hinaufzugehen. Und wie oft er sommers droben gewesen wäre, und wie leichtfertig es wäre, jetzt es zu versuchen. Die Berge waren im Nebel, man sah nichts und, so sagt er, ist's auch jetzt oben. Nicht drei Schritte vorwärts können sie sehen und wer nicht alle Tritte weiß, Pepi. Da saß ich mit schwerem Herzen, mit halben Gedanken, wie ich zurückkehren wollte. Und ich kam mir vor wie der König, den der Prophet mit dem Bogen schlagen heißt und der zu wenig schlägt. Ich war still und bat die Götter, das Herz dieses Menschen zu wenden und das Wetter, und war still. So sagt er zu mir, nun können Sie den Brocken sehen. Ich trat ans Fenster und er lag vor mir, klar wie mein Gesicht im Spiegel. Da ging mir das Herz auf und ich rief, und ich sollte nicht hinaufkommen. Haben Sie keinen Knecht, niemanden? Und er sagte, ich will mit ihnen gehen. Ich habe ein Zeichen ins Fenster geschnitten zum Zeugnis meiner Freudentränen. Und wär's nicht an sie, hielt ich's für Sünde, es zu schreiben.
Goethe ist von diesem Erlebnis nachhaltig beeindruckt. 8 Kilometer lang war seine Wanderung, heute ist dies der berühmte Goetheweg. Rund 200.000 Menschen wandern jährlich auf den Spuren des Dichterfürsten.
Das ist das Hexen einmal ein.
Es dauert nochmals 30 Jahre, bevor er für seinen Faust die Walpurgisnacht auf dem Brocken fantasiert. Noch weitere Male reist Goethe zum Brocken. Ins Brockenstammbuch, es befindet sich in der Brockenhütte, schreibt er:
Quis coelum posset nisi coeli munere nosse, et reperire deum nisi qui pars ipse deorum est.
Wer kennt anders den Himmel als durch die Gabe des Himmels? Und wer findet den Gott, der Teil nicht hat an den Göttern?
Die Salbe gibt den Hexen Mut, ein lockeres zum Segeln und ein gutes Schiff.
Walpurgisfeiern in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai erfreuen sich dank Goethe bald großer Beliebtheit. Sich verkleiden, ob als Hexe, Zauberer oder sogar Mephisto, und dann im Schutze der Kostümierung so richtig die Sau rauslassen. 1896 wird die erste Walpurgisnachtfeier auf dem Brocken organisiert. Das Interesse daran ist auch heute noch ungebrochen. Goethes Faust ist der beste Werbeträger der Region. Das weiß Friedhard Knolle, Pressesprecher der Nationalparkverwaltung Harz.
Es gab zur Zeit von Johann Wolfgang von Goethe 1777 diese berühmte Brockenbesteigung von Torfhaus aus. Sukzessive seit dieser Zeit hat sich der Nationalpark und der Harz und der Brockentourismus entwickelt. Wir haben heute eine Zahl von 600.000 Menschen pro Jahr auf der Brockenkuppe. Das ist also ein Millionentourismus, wenn Sie die ganze Brockenregion betrachten. Das hat sich entwickelt massiv in den letzten 150 Jahren. Dann wurde die Infrastruktur geschaffen, dann wurden Wanderhütten geschaffen, dann wurden Hotels gebaut, später wurden die Straßen gebaut. Und die Brockenbahn, die den Berg ja mit einer Schmalspurbahn bequem erschließt.
Seit 1899 fährt die Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken. Seit Goethes Zeiten also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten. Der reale Spuk war längst noch nicht vorbei. Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt wurde, verlief die innerdeutsche Grenze mitten durch den Harz. Um die Geister von dort einzufangen, muss ich gar nicht weit suchen. Meist kommt das Gespräch von allein darauf, auch mit Nationalparksprecher Friedhard Knolle.
Ich bin in Goslar geboren im Jahre 1955, bin also ein Kind der Grenze, wenn man so will, des Kalten Krieges. Wir wohnten ja, wenn man Gast gegeben hätte, wäre man in einer Viertelstunde, 20 Minuten an der DDR-Grenze gewesen. Und so war es dann auch oft. Wir sind mit unseren Eltern häufig dort gewesen.
Friedhard Knolle wohnte im Westen. Auf der anderen Seite, im Osten, lebte Hans Steinhoff, gelernter Konditor und Küchenmeister. Als ich ihn anrufe, ist er gerade in Schierke, dem Ort, an dem er vor 71 Jahren geboren wurde.
Das war damals schon das beliebteste Ausflugsziel. Wir hatten ja, das war damals auch schon Grenzgebiet, Sperrgebiet, also man musste, um auf den Brocken zu kommen, einen Passierschein haben. Aber das war alles noch möglich. Und es fuhr ja auch bis 1961 die Brockenbahn noch dort hoch. Also der Brocken war immer unser Berg und es wurde aber in keinem Schulbuch dieser Brocken erwähnt wegen dem absoluten Sperrgebiet. Wenn die Kinder gefragt haben, was ist der Brocken, das kannten sie alle gar nicht. Ein Besuch des Brockens war absolut nicht möglich.
Der Brocken, ausradiert aus dem Bewusstsein der Bevölkerung. Das bestätigt auch Wetterbeobachter Mark Kinkeldey. Mit 35 Jahren ist er der jüngste meiner Telefonbekanntschaften auf dem Brocken. Und ebenfalls wurde er in Schierke geboren.
Im Schulatlas der DDR gab es den Brocken nicht. Ich meine, klar, man wusste Brocken, aber mehr wusste man nicht. Man wusste ja gar nicht mal richtig, was hier oben eigentlich ist. Also Schierke war schon Sperrgebiet, da durften bloß noch die Einwohner rein, beziehungsweise die da arbeiteten oder Gäste mussten also lange, lange vorher, mussten sich um einen Ferienplatz bemühen, haben dann einen extra Ausweis bekommen, um dann eine Woche Schierke zu erreichen. Und Schierke wandern konnte man klar um die Umgebung, man konnte klar natürlich von Schierke aus auch Richtung Brocken gucken, aber man kam da nie hin. Man kam hier nie hin, es war also schon ein, zwei Kilometer, drei Kilometer vor dem Berg,
war schon praktisch die Vorgrenze. Es gab ja zwei verschiedene Grenzzäune. Es gab ja die erste Vorgrenze, dann gab es ja so ein Niemandsland, wo also 40 Jahre eigentlich niemand hinkam, und dann kam die Hauptgrenze. Und man kam also wirklich in Richtung Brocken, konnte man nicht wandern. Und da waren auch genug Grenzer unterwegs, die einen auch davon abgehalten haben. Und wenn man natürlich irgendwie hier zu dicht rankam, dann kam der eine oder andere auch mal schnell mal irgendwie ins Gefängnis für eine Zeit lang. Ja? Also nach dem Motto, er wollte vielleicht eine Flucht begehen. Ne?
Ein Berg im Nebel. Und ein Regime, das vieles gerne im dichtesten Nebel beließ. Was also ging da oben tatsächlich vor? Praktisch über Nacht wird der Berg zur verbotenen Zone, zum militärischen Sperrgebiet. 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges übergeben die US-Truppen den Brocken der sowjetischen Armee. Als höchster Punkt eignet sich der Granitfelsen nicht nur bestens als Hexenflugplatz, sondern auch zum Lauschangriff. Diese Erkenntnis war nicht neu, sagt Friedhard Knolle vom Nationalpark.
In der Zeit, als man noch keine Satelliten hatte, hatte natürlich jemand, der Krieg geführt hat, immer die höchsten Berge benötigt für den Funkverkehr. Und genau das Gleiche war natürlich auch schon zu Nazi-Zeiten. Wer Krieg führen wollte in der Harzregion, der brauchte die hohen Berge als Funkstation. Von da kamen sie mit ihren Funksignalen sehr weit. Das heißt, der Berg hatte eine wichtige Bedeutung für die militärische Kriegsführung, aber auch für den Funkverkehr zivil. Eine der ersten Fernsehstationen der Welt stand auf dem Brocken in der NS-Zeit. Also in den frühen 30er Jahren, als die Nazis die Macht übernahmen, ist er eingeweiht worden und hatte dann natürlich ganz Norddeutschland bestrichen. Insofern hat der Brocken von den 30er Jahren fast bis in die letzten Jahrzehnte hinein immer diese zivil- und militärische Bedeutung als Funkstation.
Die Rote Armee machte sich die Einzigartigkeit des Brockens zunutze. Er wurde zum Zentrum für funkelektronische Aufklärung. Weil der Berg mit seinen 1141 Metern alles überragt, konnte praktisch der gesamte Funkverkehr in Westeuropa abgehört werden. Das Ziel, die NATO zu belauschen. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, die Stasi, hegte die gleiche Absicht. Ihr Projekt hatte den Decknamen Urian, ein saloppes Wort für Teufel. Bereits Goethe gebrauchte diese Bezeichnung in seinem Faust. Der Teufel auf dem Brocken. Nun hatte er die Gestalt von Richtantennen und Parabolspiegeln angenommen. Ein Pandemonium war nach Jahrhunderten auf dem Blocksberg zurück. Erst waren die Abhöranlagen im Fernsehturm untergebracht. Später baute die Stasi Gebäude mit Radomen, das sind frequenzdurchlässige Kuppeln. War kein Nebel, dann war dieses Gebäude weiterum sichtbar. Im Volksmund hieß es Stasi-Moschee. Wusste man also am Fuße des Berges, was da oben los war? Hans Steinhoff verneint.
Nein, es wurde immer erzählt, dass die Russen dort oben unterirdische Raketen gehabt hätten, aber das hat nicht gestimmt. Das war unwahr. Die haben genau das Gleiche gemacht, was die Stasi oder jedenfalls hier die Abhörposten bei uns gemacht haben. Oder in Braunlage, weil da war ein NATO-Turm und die Russen haben das gemacht auf dem Brocken. Weil der Brocken, ja, Deutschlands Mitte ringsrum horchen konnten. Ich weiß zum Beispiel aus dem Hörensagen von der Stasi, dass der Kohl abgehorcht wurde. Also das sind so nette Geschichten.
Kurz nach dem Mauerbau in Berlin 1961 wurde der Brocken abgeriegelt und erhielt eine 3 Meter hohe Mauer aus Beton und Stacheldraht. Der Hexenberg wurde einer der am besten gesicherten Orte der DDR. Wo ehemals Hexen tanzten, braute sich nun ein teuflisches Abhörsystem zusammen. Auf dem höchsten Gipfel im Norden Deutschlands spukt es ab den 1960er Jahren wieder, diesmal mit damals modernster Technik. Der Brocken wird zur Basis einer gigantischen Jagd. Sie gilt nicht mehr den Hexen, sondern dem Dämon des Westens. Der Brocken, der Gigant im Norden Deutschlands, ist zu einem einzigen riesenhaften Ohr geworden. Ein Ohr, das nach Westen horcht. Bis 1989 bleibt der Brocken eine Tabuzone für Ost- und Westdeutsche. bis in Berlin die Mauer fällt. Damit war auch die Festung auf dem Brocken nicht mehr zu halten. Leute von beiden Seiten der Grenze marschierten zum Brocken, um endlich auf dem verbotenen Berg zu stehen. Hans Steinhoff hat diesen Ansturm von ferne gesehen.
Da war ich nicht mit dabei, aber ich war früher sportlich, ehrenamtlich tätig beim Bob- und Rennschlittensport und war in Oberhof in Thüringen. An dem Tag, als das Brockentor geöffnet wurde durch die Demonstration, konnte ich von Oberhof den Brocken sehen. Und es war eine wunderbare Sicht an dem Tag. Und ich hatte ja mehrere Sportler da, die auch aus dem Harz waren. Wir wussten das ja gar nicht. Ich bin dann an dem Sonntagabend nach Hause gekommen. Da wurde ich gleich empfangen. Heute haben sie den Brocken geöffnet,
Und auch Mark Kinkeldey, gerade mal 10 Jahre alt, war kurze Zeit später, noch im November 1989, mit seinen Großeltern oben.
Es war natürlich hier oben unheimlich viel bebaut. Es war nicht so viel Natur, wie man sie jetzt hat. Es waren viele Häuser noch hier oben. Es war jedenfalls sehr viel bebaut. Es war noch eine riesengroße Mauer um das Plateau. Hier stand nämlich auch, wie in Berlin sozusagen, war der Brocken nochmal extra abgeschottet, eine 3,80 Meter hohe Mauer um den Berg auf, glaube ich, 1,5 Kilometer Länge. Ja, und da kann ich mich eigentlich so erinnern, man ist erstmal durch diese Mauer durchgegangen und natürlich ganz viele Menschen, die hier oben waren. Das war bestes Wetter, das weiß ich noch. Also es war wirklich Sonne pur und wir waren auch über den Wolken. Also da kann ich mich noch dran erinnern.
Die Stasi zog ab, die russische Armee jedoch harrte aus, spionierte weiter bis 1994. Dann brach auch sie ihre Anlagen ab und verschwand. Seit der Öffnung des Brockens ist Hans Steinhoff der Brockenwirt. Auf dem Gipfel betreibt er das Brockenhotel.
Das war die Wende. Dort oben waren die Russen, die Volkspolizei, die NVA und auch der Staatssicherheit. Und deshalb war in den ganzen Jahren vom 13. August 1961 bis zur Wende, also bis zum, kann das ganz genau sagen, bis zum 3. Dezember 1989 keine Gastronomie. Und ich bin hier von unserem hiesigen Bürgermeister angesprochen worden. Wir müssen irgendwas machen auf dem Berg. Würdest du das da oben nicht übernehmen, sodass die Touristen wenigstens einen Glühwein kriegen, einen Tee und einen kleinen Imbiss? Und das habe ich dann versucht. Also es sind ja eigentlich fast 26 Jahre jetzt.
Der Anblick, der sich Hans Steinhoff bot, war erschreckend.
Also ich muss sagen, es war fast ein Chaos. Die Stasi ist fluchtartig von dem Berg verschwunden. Die Russen waren zwar noch 4 Jahre länger oben, um den gesamten Brocken war eine große Betonmauer, so wie sie auch in Berlin war. Ich habe mit null angefangen. Ich habe mir hier von unserer Gemeinde in Festzeltgarnituren geborgt, dass ich wenigstens in dem dortigen ehemaligen Bahnhof ein bisschen versorgen konnte.
Als die Russen abgezogen waren, konnte auch mit dem Projekt des Brockenhotels, ein legendärer Übernachtungsort, begonnen werden. Erst musste es wieder flott gemacht werden.
Der stand nicht leer. Im Gegenteil, also im Brockenhotel selbst war die Deutsche Post, also was jetzt die Telekom ist, und es war auch Volkspolizei dort drin, es waren Abhöranlagen dort an dem Brocken installiert. Und das hat ja auch noch gut 4 Jahre gedauert, bis das Brockenhotel wieder vollkommen neu aufgebaut wurde. Für mehrere Millionen wurde das wieder hergerichtet. Es stand lediglich die Hülle und alles andere ist innen neu geworden.
Heute sieht man auf dem Brocken anscheinend keine Spuren mehr des Kalten Krieges.
Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Gott sei Dank nicht mehr. Es ist überhaupt kein Militär mehr oben. Es ist die Wetterwarte da, es ist das Brockenmuseum, da war früher die Stasi drin. Es gab einen Pfefferminzpalast, haben wir den genannt, da war die Volkspolizei drin, weil sie grün waren, deshalb Pfefferminzpalast. Ja, und dann wir eben, die Brockenwirtsleute. Wir haben ja insgesamt über 70 Mitarbeiter.
Was nach viel klingt, ist wenig, verglichen mit der Menge an Mitarbeitern, welche während der Abhörzeit auf dem Brocken waren. Brockenwirt Hans Steinhoff weiß das aus eigener Anschauung.
Wir merken es an der Bevölkerung. Also Schierke hatte mal 1200 Einwohner und hat jetzt noch 700. Und daran merkt man das, wo die 500 hingegangen sind. Das waren nämlich die, die beruflich dort mit der Grenze zu tun hatten, mit der Stasi zu tun hatten und Volkspolizei. Also die sind meistens abgeschwört, also weggegangen. Und ich meine, das sind ja die, die es überall gab, die auf dem Brocken tätig waren, von der Stasi oder von den Abhorchposten. Aber das sind nicht die, ich sage das mal so, die Anscheißer gewesen. Das sind die IMs, die Informanten. Also das waren welche, die waren beruflich dort oben. Also die Franzosen abgehört und die Franzosen haben die Russen abgehört und selbst die Russen haben unsere abgehört. Also das war ein funkreicher Berg dort oben.
Jetzt darf der Brocken wieder anders spuken, harmloser. Ohne Richtantennen und ohne Richter an Hexenprozessen.
Also das Hotel, ich möchte sagen, das ist so, ist zu 90% ausgebucht. Es gibt auch noch Aufbettung. Also wir können also bis zu 45 Gäste aufnehmen. Die Wochenenden sind am meisten gefragt und da gibt es auch Preisunterschiede. Also es ist bunt gemischt, so muss ich das sagen. Von Roman Herzog und von Bundesministern und unseren Ministern und alles, was so Rang und Namen haben, die kommen zu uns schon auf den Berg, ja.
Vergnügen wird nun großgeschrieben, Kommerz, denn das zahlt sich aus.
Also Walpurgisnacht ist ja entstanden durch Goethe, durch den Faust. Und ich sage Ihnen da mal einen Spruch, die Hexen zu den Brocken ziehen, die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün, dort sammelt sich der große Hauf, Herr Urian sitzt oben auf. Das ist aus Goethes Faust und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir jetzt zur Zeit den Faust als Rockoper auf dem Brocken haben mit Sonderzügen. Jedes Wochenende, Freitag, Sonntag, Sonntag kommen 4 Sonderzüge mit etwa 250 Gästen und besuchen diese Rockoper Faust.
Zum Brocken wandeln wir
in der Walpurgisnacht.
Es ist ein munterer Club beisammen. Mir ist ganz tugendlich dabei, ein bisschen Diebsgelüst. Ein bisschen Rammelei, so spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht. Da weiß man doch, warum man wacht.
Doch droben möchte ich lieber sein. Schon sehe ich Glut und Wirbelrausch. Dort strömt die Menge zu dem Bösen, da muss sich manches Rätsel lösen.
Ihr Herren, geht nicht so vorbei. Lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt nach meinen Waren. Es steht da hier gar mancherlei.
Wer ist das?
Die Walpurgisnacht ist im Harz mittlerweile das wichtigste Volksfest. Und die Schweizerin, die es noch nie gefeiert hat, muss sich durchs Internet behelfen, um den Puls des Festes zu spüren.
Seid mir willkommen, ob ihr von nah oder fern gekommen. Heute Nacht wird das Laster groß geschrieben und ihr seid gesteuert von euren Trieben, denn der Tag ist gewählt und der ist heut. Drum Teufel, seht zu!
Auch wenn die Feiern heute vor allem in den Städten am Fuße des Brocken stattfinden, wie hier vor ein paar Jahren in Thale. Auf den Brocken kommen jedoch jedes Jahr am 30. April dennoch ein paar Hexen. Denn ganz ohne Hexen gibt's auch auf dem Brocken keine Walpurgisnacht.
Gerade in der Walpurgisnacht kommen viele, die... Wie soll ich Ihnen das erklären? Die an diesen Hexenspuk noch glauben, aber immer nur in der Walpurgisnacht. Naja, also es gibt Hexenmasken und es gibt Hexenkostüme, aber bei denen, da sieht man das schon am ganzen Drumherum. Und in den 26 Jahren, wo wir jetzt oben sind, da sehen wir schon, wissen wir schon, wer das ist und wo die sich treffen und so weiter. Das ist der Hexenaltar und die Teufelskanzel. Da ziehen die sich abends hin.
Die Hexen also, sie sind auf dem Blocksberg zurück. An die Verfolgungen, Folter und Tod durch Verbrennen denkt dabei niemand. Hexen, sie sind zur lustigen Spielerei geworden. Doch manchmal, Manchmal, da spukt's tatsächlich doch noch ein wenig auf dem Blocksberg. Manchmal, da erscheint das Brockengespenst. Wetterbeobachter Marc Kinkeldey auf dem Brockengipfel kennt es gut.
Na klar existiert das. Also das Brockengespenst ist ganz einfach erklärt. Man muss also eine tiefstehende Sonne haben auf der einen Seite, also eigentlich bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, und auf der anderen Seite muss eine Nebelwand liegen, also eine Wolke oder eine Nebelwand. Und dann wird der Schatten des Gebäudes, zum Beispiel der Wetterwarte oder auch von einem selber, wenn man selbst hier auf dem Plateau steht, wird ein eigener Schatten auf diese Wolkenwand projiziert. Und durch die kleinen Tröpfchen in der Wolke gibt es noch, wie bei einem Regenbogen, gibt es eine Lichtbrechung, sodass praktisch um mich selber drumherum noch ein farbiger Regenbogen zu sehen ist. Das nennt man Glorie. Und alles zusammen, das nennt man Brockengespenst. Und das wurde also 1780 schon erstmals hier beschrieben von einem Johannes Silberschlag. Und weil man ja auf dem Brocken so viel Nebel hat und das früher hier so oft gesehen hat, hat es also diesen tollen Namen Brockengespenst weltweit bekommen. Also auch in Amerika heißt es auf Deutsch Brockengespenst, da gibt es keinen englischen Namen für. Ja, und dieses Brockengespenst, das gehört natürlich auch dazu, dass sowas natürlich früher die Leute auch zum Nachdenken gebracht hat, gibt es denn Gespenster oder Geister hier oben? Denn dieser Schatten ist nicht so groß, wie man selber ist, sondern der kann das 3-, 4-fache oder 5-fache der Größe erreichen. Man denkt also, ein Riese steht einem gegenüber, und das bringt dem Brocken wahrscheinlich auch den Mythos ein.
Hitzige Hexen und kalter Krieg. Eine Annäherung an den Brocken. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur, eine Sendung von Noemi Gradwohl. Mit den Stimmen von Irina Schönen und Christian Heller. Redaktion Berner Senn, Realisation Simon Mayer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.